Willkommen bei Maven Talks, dem Podcast rund um Influencer-Marketing. Ich bin Alina Heiner und spreche mit Menschen, die Creator Economy prägen. Strategisch, kreativ, aber manchmal auch kritisch. Hier geht es um das, was hinter Kampagnen, Kooperationen und KPIs steckt. Und um alles, was die Branche wirklich bewegt. Es kann sein, dass in der Folge ein paar Begriffe vorkommen, die dir nichts sagen, aber wir haben für jede Folge in den Shownotes alle Begriffe noch einmal erklärt und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Personen und den Themen, die wir besprechen. Liebe Eva, schön, dass du da bist. Ich stelle dich mal kurz vor für alle, die dich noch nicht kennen. Eva Hammertinger, du bist Rechtsanwältin und Unternehmensberaterin mit einem Schwerpunkt an der Schnittstelle zwischen Medienrecht und Wirtschaft und einer der wenigen, die wirklich erklären können, was Musikrechte ausmachen, was wir wirklich brauchen, worauf CreatorInnen achten müssen. Und darüber reden wir heute. Ich freue mich, dass du da bist.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freue mich auch sehr.
Ich fange mal mit einer Einstiegsfrage ein, mit so ein bisschen was Softerem. Was ist dein aktuelles Social Media Rabbit Hole? Gibt es irgendwas, was du dir viel anschaust und wo du dann merkst, aus 10 Minuten sind 30 Minuten geworden?
In meinem Feed kommen unterschiedlichste Dinge sozusagen mir unter. Das betrifft einerseits manchmal rechtliche Themen, aktuelle. In letzter Zeit waren einige eher ernstere Themen, muss ich sagen, so im KI-Bereich, Manipulationsbereich, in diese Richtung eigentlich. Aber genauso ist es dann auch auf der Mischung einfach mit, wie soll ich sagen, Wandertipps für Norwegen oder eben auch ja in der Zeit während der Olympiade auch viele Skibeiträge und solche Dinge dann in meinem Feed gehabt. Also sehr unterschiedlich.
Also der Algorithmus tut, was er tun soll.
Aber wie gesagt, im rechtlichen Bereich folge natürlich auch einschlägigen relevanten Accounts. Und wie gesagt, gerade was das KI-Thema und gewisse Manipulationen da betrifft, da kann es schon mal sein, dass ich mich da ein bisschen vertiefe dann und das nachlese.
Schaffst du es, Content noch irgendwie auch spaßhalber zu konsumieren oder schaust du da immer so ein bisschen mit so einem Legal Eye drüber? Weil gerade wenn wir über Influencer-Marketing reden, wird dir wahrscheinlich mal wieder auffallen, ui, da ist irgendwie die Musik sicher lizenziert oder das ist nicht gekennzeichnet. Oder schaffst du das manchmal ein bisschen abzudrehen und einfach nur dumm zu scrollen?
Naja, ich sehe schon immer wieder, was mich eigentlich noch ein bisschen wundert, muss ich sagen, dass doch einige Influencer sehr, sehr häufig in ihren Reels und Stories Chartmusik verwenden, wo ich selber natürlich nicht weiß, inwieweit die Rechte im Vorfeld abgeklärt wurden.
Aber du kannst ja denken, dass sie nicht abgeklärt wurden.
Wo ich gewisse Zweifel habe, wenn ich ehrlich bin, ob das der Fall war, genau. Also vielleicht, manche denken sich bei Stories vielleicht noch weniger, aber auch gerade bei so Tanzeinlagen und dergleichen habe ich da oft meine Zweifel. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, gewisse so Lizenzrechte, ein Paket zu kaufen. Ich weiß es nicht, wie gesagt, inwieweit die sich im Vorfeld da informiert haben, aber da habe ich des Öfteren meine persönlichen Zweifel, ja.
In Zukunft kannst du dann die Podcast-Folge einfach drunter kommentieren. wir sind jetzt schon bei Fehlern und wir werden über Musikrechte dann noch einmal genauer sprechen. Aber wenn du jetzt so sagen müsstest, was sind die häufigsten Fehler, die passieren, rechtlichen Fehler im Influencer-Marketing? Einerseits hast du gerade angesprochen das Thema Musikrechte, aber gibt es noch sowas, wo du sagst, das passiert total häufig?
Naja, ich kann es vielleicht aus der Praxis jetzt anhand der Abmahnungen irgendwie vielleicht beurteilen und aktuelle Abmahnungen betreffen tatsächlich doch immer wieder Bild- und Musikrechte vor allem. Aber auch habe ich in letzter Zeit auch einige Rechtsverletzungsverfahren nach dem sogenannten AMD-Gesetz, dem Gesetz über audiovisuelle Mediendienste, gehabt. Gibt's da gesonderte Meldeverpflichtung sozusagen bei entsprechender kommerzieller Nutzung. Und das ist ein Bereich, der aus meiner Sicht vielen einfach gar nicht bekannt war, ja, sicherlich mittlerweile etwas mehr herumspricht. Das sind manchmal, wie soll ich sagen, so Fälle einfach, die über meinen Schreibtisch wandern und die Beträge, um die es da geht, also jetzt zum Beispiel bei diesen urheberrechtlichen Abmahnungen, das kann schnell mal um einige tausende Euro gehen. Also das ist oft für kleinere Creator, ja, wie soll ich sagen.
Kann einem das Knack brechen.
Kann das wirklich sehr, sehr heftig sein. Vor allem, ich hatte einen Fall mal, also ich meine, das kann sein, dass es dann den ganzen Account quasi betrifft, ja. Wenn das nicht nur, da wird vielleicht ein Lied konkret abgemahnt, ja. Aber wenn die Person sich zum Beispiel um Musikrechte überhaupt nicht gekümmert hat davor und bei jedem Posting, bei jedem Beitrag, bei jedem Reel entsprechend Musik einfach verwendet hat oder im Hintergrund laufen ließ bei Fitnessübungen und dergleichen, kann das sein, dass der ganze Account eigentlich ja sehr zu hinterfragen ist oder umgestaltet werden muss oder eigentlich ja diese Beiträge noch mal zu löschen sind. Also das ist manchmal,
löst ein bisschen was aus, ein Post, der quasi angeschwärzt wird und dann genau, werden alle Beiträge angeschaut.
Genau, und ich meine, das waren wirklich auf den ersten Blick, also die Personen waren immer sehr überrascht. Ich hatte einen Fall, da ging es um ein ganz bekanntes Weihnachtslied, ja. Also, wie soll ich sagen, wenn man sich jetzt denkt, ah, in der Zeit vor Weihnachten, nett, Weihnachtsstimmung, ich glaube, das war Mariah Carey. Also, wie soll ich sagen, nichts ahnend, man möchte das ein bisschen nett untermalen, ja. Kann es dann sein, dass das dann flächendeckend so etwas abgemahnt wird, ja. Oder auch das andere Lied, das ich zuletzt hatte, war auch ein recht bekanntes Lied. Ja. Also wie soll ich sagen, das kann nicht denn passieren. Ja. Und die Personen hatten meistens dann überhaupt keinen bösen Hintergedanken, haben das eigentlich nur nett, weil das Instagram ja oft vorschlägt, auch entsprechend. Ja. Haben das nur halt einfach dann nett sozusagen als Untermalung gewählt. Und wie gesagt, da kann es sehr schnell einmal dann sehr, sehr teuer werden.
Aber sagt man nicht, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht? Ist das nicht so ein... In dem Fall stimmt das ja dann. Bevor wir jetzt in Musikrechte eintauchen, ich glaube grundsätzlich wissen ganz viele Creatorinnen schon, dass Werbung gekennzeichnet werden muss. Ich würde gern ganz kurz nur so ein bisschen umreißen, wann Werbung gekennzeichnet werden muss. Ich glaube, alle wissen, wenn das ein bezahlter Auftrag ist, dann muss das als Werbung gekennzeichnet werden. Im besten Fall mit den Worten Werbung oder Anzeige und nicht irgendwie in der Farbe des Hintergrunds oben rechts im Eck, so dass ich quasi mit der Lupe danach suchen muss. Aber wie schaut es denn beispielsweise aus, wenn ich Produkte geschickt bekomme? Oder ich wo eingeladen bin, wo kein Geld fließt, aber die Übernachtung beispielsweise meine, unter Anführungszeichen, Bezahlung ist.
Also man muss sich das so vereinfacht vorstellen, hier geht es ganz zentral um das Transparenzgebot, ja, dass der Adressat, weiß ich,
die Community,
exakt, dass die Community entsprechend leicht und eindeutig erkennen soll, ob es sich quasi um redaktionellen Content handelt oder um bezahlte Werbung. Da geht es jetzt, du hast es kurz angesprochen, also nicht immer nur jetzt um die Frage, ob jetzt Geld fließt in diesem Sinne, sondern es geht auch darum, hat der Influencer einen geldwerten Vorteil erhalten?
Ja? Also eine Einladung
das
beispielsweise.
Das kann eine Einladung, das kann sein, eben auch ein Produkt, das er einfach zugeschickt bekommt zum Beispiel. Ja? Also wenn das jetzt nicht minimal ist, ich weiß nicht, wenn es jetzt ein einzelner kleiner Kugelschreiber ist, ja, kann man das vielleicht diskutieren, aber grundsätzlich ein geldwerter Vorteil, ja, ist schneller mal gegeben. Hier im Sinne der Transparenz würde ich jedenfalls empfehlen, das entsprechend zu kennzeichnen. Und du hast das schon ganz richtig angesprochen. Hier gibt's gewisse Bezeichnungen, die im Sinne des Gesetzes auf jeden Fall richtig sind. Anzeige, entgeltliche Einschaltung oder Werbung sind grundsätzlich auch andere Bezeichnungen zulässig, die denselben Erklärungswert haben. Da habe ich dann wieder quasi die Diskussion, ist das auch für den Adressaten, für die konkrete Community dann entsprechend gleichwertig? Also ich würde aus rechtlicher Sicht da immer empfehlen, bei diesen gesetzlichen Termini zu bleiben. Dann ist man auf der sicheren Seite. Und was du auch ganz richtig angesprochen hast, ist, die Werbung eben entsprechend transparent und gut erkennbar sein soll. Und auch bei Stories zum Beispiel wirklich auf jeder Slide. Man muss immer bedenken, also es reicht jetzt nicht, wenn ich jetzt nur auf der ersten Slide der Story zum Beispiel hier diese Kennzeichnung vornehme. Oder wenn das dann halb abgeschnitten ist und versteckt und wie auch immer, das erfüllt ja gerade nicht den Zweck, ja. Also man muss sich hier wirklich auch im, glaube ich, im Sinne der Professionalität, wenn man sich dann darum kümmert, wirklich ordentlich darum kümmern, dass diesem Transparenzgebot hier Folge geleistet wird und eindeutig klar, am besten zu Beginn des Beitrags, nicht irgendwie in einer versteckten Hashtag-Wolke am Ende. Das sind eh Dinge, die sich mittlerweile aus meiner Wahrnehmung sehr häufig schon herumgesprochen haben jetzt, aber...
In der Theorie schon, in der Praxis sehe ich ganz oft Stories, wo nicht oder nicht gut gekennzeichnet ist, finde ich. Was ich meinen CreatorInnen auch immer sage, auch der Hashtag Ad, der ja, finde ich, eine Zeit lang auch so ein bisschen in Mode war, reicht nicht, weil man auch nicht von einer deutschsprachigen Community erwarten kann, dass sie verstehen, dass Ad kurz für Advertisement ist. Immer im besten Fall mit den Worten Werbung oder Anzeige kennzeichnen und einfach klar und deutlich ersichtlich, nicht so, dass ich mich auf die Suche machen muss.
Richtig, also das kann ich so... nicht ganz bei dir, kann ich so auf jeden Fall unterstreichen. Ich meine, wie gesagt, beim Hashtag Ad, ob das junge Publikum auf Social Media das mittlerweile entsprechend versteht, kann man vielleicht diskutieren und vielleicht auch dort oder da davon ausgehen, aber wenn man auf der sicheren Seite sein will, und das würde ich immer empfehlen.
Im besten Fall möchte ich ja gar nicht erst zu einer Diskussion kommen, im besten
ja,
Fall
richtig.
Ist es ja quasi
ja,
so.
Ja, genau. Und ich denke auch manchmal, ganz ehrlich, gerade wenn es um Kooperationen geht, es geht ja auch echt um diese Professionalität, die man ja selber an den Tag legen will. Ja, man will ja selbst auch gute Kunden anziehen, man zeigt ja dann auch, dass man diese Themen ernst nimmt. Vielleicht noch ein Satz dazu. Also diese Pflichten treffen natürlich den Medieninhaber, aber auch jetzt das werbende Unternehmen kann, wenn nicht richtig gekennzeichnet wird, auch unter Umständen zum Beispiel nach dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb belangbar sein. Ja?
Also ich kann mich nicht abputzen und sagen, na, es ist ja dein Kanal, du hast mich gekennzeichnet, auch wenn ich dich zahle, geht mich nichts an,
ja,
das geht sich nicht aus.
Kann genauso sein. Also wie gesagt, da gibt es auch eine eigene Bestimmung, quasi Verbot der Schleichwerbung, diese als Information getarnte Werbung, die auch verboten ist nach dem UWG. Und das richtet sich insbesondere hier ganz konkret eben auch dann an die werbenden Unternehmen.
Das heißt, als Unternehmen kann ich mir mitnehmen, am besten ins Briefing und sowohl in den Vertrag, über den wir gleich sprechen werden, immer reinnehmen, dass gekennzeichnet werden muss und auch nach Go Live einfach nur einmal drüber schauen, ist es ausreichend gekennzeichnet? Und damit bin ich quasi safe.
ja, sollte man auf jeden Fall auf das entsprechend Wert legen. Richtig, bin ich ganz dafür. Und natürlich auch eben, also gerade bei Instagram gibt es ja eh auch diese Tools, wo man sagt, bezahlte Werbepartnerschaft mit und dergleichen. Ja. Also es wird ja auch schon erleichtert, auch seitens der Plattform, dass ich diese Kennzeichnungspflicht einhalte. Und ich denke, das ist heutzutage wirklich, oder sollte es zumindest entsprechend angekommen sein, dass diese Werbekennzeichnung ganz wichtig ist.
Meines Wissens nach, und korrigiere mich, wenn ich da jetzt falsch bin, sagt man ja, in Österreich ist das gesprochene Wort per se auch schon ein bindender Vertrag. Das ist jetzt aber natürlich Aussage gegen Aussage, wenn am Ende des Tages irgendwas passiert. Deswegen verschriftlichen wir im besten Fall alles. Wenn ich jetzt eine Kooperation eingehe, reicht ein Angebot, wo ich per Mail, vielleicht auch per Mail einfach schreibe, hallo, es ist ausgemacht, ein Reel, eine Story zu Preis X, braucht es ein schriftliches, offizielles Angebot oder braucht es jedes Mal einen 7-seitigen Vertrag?
Naja, wie soll ich sagen, es geht am Ende des Tages immer um die Beweisbarkeit. Ja? Ich habe schon verschiedenste Fälle in diese Richtung oft gehabt, wo es dann nachher, wenn das eben nicht klar geregelt ist, ob das im Wege eines konkreten Vertrags ist, ob das per E-Mail entsprechend transparent und gut festgehalten wurde, es geht am Ende des Tages dann immer darum, wenn es hier Ungereimtheiten gibt, Unschärfen gibt, geht es nachher darum, was war eigentlich vereinbart, was war gewollt. Dann muss man sich die ganze Korrespondenz dazu natürlich sonst mit ansehen und auch schauen, wie ist es auszulegen, was quasi haben die Parteien eigentlich hier vereinbaren wollen. Und natürlich, je besser und klarer ich das im Vorfeld regle und festhalte, desto besser ist es im Interesse beider am Ende des Tages.
Aber da muss ich dich kurz was fragen. Du liest ja viele Verträge und du verstehst sie auch. Ich habe ganz oft das Gefühl, dass Verträge absichtlich so schwammig formuliert sind, dass wenn es zu einem Streitfall kommt, manche Dinge noch immer Auslegungssache sind.
Also wie soll ich sagen, es geht um die wichtigen Dinge. Also aus meiner Sicht geht es zum Beispiel darum, welche Posts, zu welchen Zeitpunkten, welche Fristen, ist eine Exklusivität vereinbart zum Beispiel, ja. Und was ganz wichtig ist, wenn jetzt zwar ein bestimmter Influencer gebucht wird, aber vielleicht der vom Unternehmen erwartete Erfolg ausbleibt, ja, wie ist es mit der Bezahlung? Weil es wird normalerweise ja, gesagt, im Vorfeld geregelt, ja. Und kann das Unternehmen dann sonst einfach aussteigen und sagen, damit die wollen wir nicht weitergehen. Also hier gibt es schon einige Dinge, die man mitdenken sollte. Gerade auch die Vertragsbeendigung, was ist dann noch zu erfüllen von jeder Seite, Zahlungsfristen. Ich empfehle hier schon grundsätzlich, das im Vorfeld gut zu regeln und auch gerade was Exklusivität betrifft, auch wirklich genauer abzustecken, weil Influencer muss selber nachher wissen, wenn er neue Anfragen reinbekommt. Darf ich das nicht machen? Richtig, genau. Also ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass es eher zu Streitigkeiten kommt, wenn das gar nicht klar geregelt ist. Ja, wenn das sich in der Korrespondenz dann oft dann wieder immer wieder ändert, nach hinten verschiebt. Also da muss man sehr viel dann nach am Schluss lesen und interpretieren.
Also es braucht quasi gar keinen 13-seitigen Vertrag, es reichen wahrscheinlich 2 Seiten, wo drauf steht, was ist der Umfang, zu welchem Budget, was ist eine Laufzeit. Du hast gerade auch gesagt, wann ist der Vertrag wieder beendet und nicht einfach nur, wann beginnt er, sondern wann hört er auch wieder auf. Nutzungsrechte, was darf das Unternehmen mit dem Content machen, Exklusivität, mit dem darf oder darf ich nicht arbeiten in Zeitraum X. Ich schaue auch immer auf Reichweitengarantien oder quasi Erfolgserbringung, so wie du gerade gesagt hast. Also muss ich so und so viele Leute erreichen, müssen so und so viele Verkäufe getätigt werden, was auch immer. Mhm. Und das muss quasi von beiden Seiten dann unterschrieben sein und dann bin ich quasi im Groben und Ganzen auf der sicheren Seite.
Unterschrieben oder auf jeden Fall bestätigt hat in irgendeiner Form, genau, also wie auch immer. Aber ein Punkt noch, der mir noch aufgefallen ist, also du hast ja schon angesprochen, was die Nutzungsrechte betrifft, da hatte ich auch schon Streitereien in der Praxis zum Beispiel, wenn das eben nicht geregelt ist. Ja? Also wenn man sagt, eine Influencerin wird zum Beispiel nur für ein bestimmtes Posting bezahlt, ja, dass sie da ein Beauty-Produkt entsprechend auf ihrem Kanal anpreist, ja, oder halt einfach in ihren, also ein Foto, in dem sie das halt entsprechend testet und veranschaulicht. Und das Unternehmen hat zum Beispiel dann ungefragt dieses Foto für andere Kampagnen einfach weiterverwendet. Nur zum Beispiel, ja. Und auch in anderem missverständlichen Kontext. Und das war so nicht entsprechend ausgemacht im Vorfeld. Das sind nachher eben oft Folgen, wenn man das im Vorfeld nicht klar regelt. Dann, ich meine, in dem Fall konnte ich das für meine Mandantin erfolgreich durchsetzen, ihre Ansprüche. Und das Unternehmen hat dann entsprechend hier auch eingelenkt und Schadenersatz und dergleichen dann bezahlt. Aber es ist einfach, wie soll ich sagen, eine etwas unangenehme Situation, weil mit dem eigenen Kooperationspartner dann hier solche Unstimmigkeiten im Nachhinein hat, weil man ja eigentlich im Vorfeld ja eigentlich ja eine Basis für eine Zusammenarbeit hat und ja vielleicht auch in Zukunft wieder mal was mit dem machen möchte. Und wenn es dann später zu Streitigkeiten kommt, ist das einfach unangenehm. Und deswegen, wie gesagt, empfiehlt es sich schon, gerade auch bei diesen Nutzungsrechten, das auf jeden Fall im Vorfeld entsprechend schon mitzuregeln.
Das heißt, wir sagen, wir regeln im besten Fall alles vorher, damit es quasi gar nicht so weit kommt. Das ist natürlich der beste Fall. Aber damit du auch noch einen Job hast, ist es ja gut, wenn manche Leute Dinge nicht regeln. Was passiert, wenn ich es nicht geregelt habe?
Ja, wie gesagt, es kann dann einfach sein, dass dann eben Content ungefragt verwendet wird. Oft, also wirklich schon manchmal Fälle gehabt, in sehr, sehr krassen werblichen Zusammenhang, in sehr großen Kampagnen, wo das eben nicht abgesprochen war, wo man das natürlich dann entsprechend anwaltlich dann abmahnen kann. Ja, also wo man natürlich dann schauen muss, wie kann ich mich dagegen wehren, wie kann ich da einen Unterlassungsanspruch durchsetzen, zum Beispiel Schadenersatz erlangen und dergleichen.
Wir reden, wenn wir von Influencern denken, ja immer an Accounts mit 50.000 FollowerInnen oder 20.000 FollowerInnen. Kann mich das als kleinen Account auch treffen oder bin ich als Alina privat mit meinem Account safe und kann quasi tun und lassen, was ich will? Gibt es da Regelungen, ab wann das greift?
Hier muss man schon entsprechend differenzieren, ob es ein Account ist, dem rein privat genutzt wird, zum Beispiel auch mit geschlossenem Followerkreis, auch gar nicht intendiert wird, dass ihr irgendwie eine kommerzielle Nutzung im Raum steht.
Also wahrscheinlich der Account von meiner Mama zum Beispiel. Die hat quasi, da muss ich anfragen, um ihr zu folgen. Die postet nur ihre Urlaubsfotos und macht dort halt einfach für ihre Freundinnen den Content. Das wäre quasi eine klassische private Nutzung.
Das wäre eine klassische private Nutzung, genau. Aber wenn das jetzt, sage ich mir so, in irgendeiner Form Richtung kommerzielle Nutzung geht und da ist die Schwelle eine sehr niedrige, muss man sich vorstellen, ja. Weil die Abgrenzung ist ja nicht immer so einfach. Bei öffentlich zugänglichen Accounts, hier geht es jetzt nicht nur um eine Gewinnerzielungsabsicht, es geht wirklich darum, wird der Account quasi rein privat genutzt oder nicht. Und diese rein private Nutzung ist eben sehr eingeschränkt oder überschaubar, ja. Wenn es in einen anderen Bereich geht und man selber Medieninhaber nach dem Mediengesetz ist, dann muss man auch diese entsprechenden, daran anknüpfenden gesetzlichen Verpflichtungen erfüllen, ja.
Theoretisch auch ab 12 FollowerInnen quasi.
Also naja, Moment, naja, also wie soll ich sagen, nach dem Mediengesetz gibt's da schon, es zielt schon normal auf eine gewisse Massenverbreitung und dergleichen ab, ja. Also 12 FollowerInnen würden aus meiner Sicht jetzt könnte man argumentieren, nicht reichen. Bei Facebook zum Beispiel gibt es oft also so Wertungen, wo man sagt, okay, weiß nicht, ab 150 Followern unter Umständen.
Was aber auch nicht riesig ist.
Also ist nicht sehr riesig.
Man ja relativ schnell, wenn man versucht, auch, aktiv zu sein.
Es hängt auch sehr davon ab, zum Beispiel, welche persönliche Bindung man zu diesen FollowerInnen hat oder nicht. Zum Beispiel wird dann oft diskutiert beim Account eines Politikers, der zum Beispiel jeden als Follower akzeptiert, ja, ist es quasi dann kein wirklich geschlossener Personenkreis oder tendiert quasi die Nutzung ja, des Accounts, wird jedem zum Beispiel die Freundschaft dann bestätigt, wenn er darum anfragt. Also solche Dinge können dabei so Streitfällen, wenn es jetzt um sehr niedrige, sage ich mal, Followeranzahlen geht, dann diskutiert werden. Aber ich sage jetzt mal so, diese Schwelle, dass man Medieninhaber ist, ist in der Praxis relativ leicht erreicht, kann man sich so merken. Gerade wenn Kooperationen im Spiel sind, ist das eindeutig. Also da muss ich, wenn ich Kooperationen habe, mit diesem Account Geld verdienen will und dergleichen, ja, werde ich auf jeden Fall diese Verpflichtungen, was jetzt Impressum, Offenlegung, Werbekennzeichnung, unter Umständen dann auch diese Meldung nach dem AMD-Gesetz, was diese Dinge betrifft, dann werde ich diese Dinge auf jeden Fall einhalten müssen.
Ich habe jetzt zum Beispiel meinen Firmenaccount, auf dem ich eine Impressumspflicht habe. Ich habe auch mit dem Link im Bio auf dieses Impressum verwiesen und dann habe ich noch meinen unter Anführungszeichen privaten Account, der aber sicher nicht so privat genutzt wird wie der meiner Mama. Da wird auf meine Firma verlinkt, das heißt wahrscheinlich könnte man mir da auch unterstellen, es ist in irgendeiner Art und Weise eine Verkaufsabsicht. Habe ich da jetzt dann als Alina auch eine Impressumspflicht? Ich habe noch nie eine Kooperation gemacht, erreicht hat mit meinen Beiträgen wahrscheinlich so um die 2000 Leute pro Beitrag oder zwischen 1000 und 2000 Leute, verweise auf meine Firmenseite, aber ich mache nichts kommerziell.
Naja, wenn du auf die eigene Website entsprechend verweist, ich hatte zum Beispiel genauso ein Beispiel mit einer Musikabmahnung. Da hat auch jemand gesagt, das ist ja eigentlich mein privater Fitness-Account oder mein Privataccount, ja, wo ich zwar dann auch auf den anderen Account, auf den Firmen-Account verlinke und so, aber eigentlich habe ich einen eigenen Firmen-Fitnessstudio-Account zum Beispiel, ja. Das hat hier nicht gezählt, weil es geht darum, wenn ich diesen einzelnen Account anschaue, hat der einen kommerziellen Anstrich. Und wenn ich auf die Firmenwebsite entsprechend verlinke und dergleichen, man muss sich dann auch die Inhalte natürlich anschauen, wie das genutzt wird, ob da oft quer gepostet wird und dergleichen. Aber zum Beispiel in diesem einen Fall hat dieser kleinere Account, da ging es glaube ich auch um 2000 Follower oder irgendwas, hat der trotzdem eine Abmahnung bekommen wegen unzulässiger Musiknutzung. Und hier ging es auch um mehrere tausend Euro. Das heißt, es geht wirklich darum, auch wie wirkt es. Also geht es jetzt nicht darum, was intendiere ich selbst, ja? Quasi ist das jetzt für mich selbst klar, dass das andere der Firmenaccount ist. Es geht darum, wenn jemand Dritter auf diese Seite kommt, wie darf der das sehen, ja? Und ich kann nur sagen, im Streitfall, also gerade bei der Musiknutzung ist es besonders streng, weil hier ist wirklich alles, was nicht rein privat ist,
wie gesagt,
ist quasi kommerziell und folgt da ganz anderen, viel strengeren Regeln. man müsste sich das wirklich im Einzelfall anschauen, wenn ich ehrlich bin. Also man kann das jetzt nicht verallgemeinern. Das sind so Beispiele. Hier sieht man, dass es da verschiedene Abstufungen gibt vom quasi Kleinstaccount der Mama, ja, der auch nicht öffentlich zugänglich ist, nur für einzelne Freunde erreichbar ist, bis hin natürlich zu großen Accounts mit zigtausenden oder Millionen Followern. Hier gibt es natürlich viele, also quasi ja Unterbereiche noch dazwischen, ja, und ich müsste ehrlich sagen, also das müsste man sich im Einzelfall anschauen, wie das aus meiner Sicht dann einzustufen ist.
Eine Frage noch, bevor wir in die Musik richtig eintauchen. Ich habe jetzt gerade gesagt, ich habe eine Website, das heißt, dort habe ich ein Impressum verlinkt. Das kann ich auch mit einem Link ganz einfach machen. Viele Influencer haben ja mittlerweile keine eigene Website mehr. Wie würdest du das da mit der Impressumspflicht lösen? Ich habe bei vielen schon gesehen, die machen einfach einen zweiten Instagram-Account, der heißt dann Name-Impressum beispielsweise und dort ist quasi ein Bild hochgeladen mit der Adresse oder gibt es eine elegantere Lösung?
Ich muss ehrlich sagen, der Fall ist mir fast neu, weil eigentlich hat fast jeder, also jeder, der unternehmerisch normal entsprechend auftritt, auch irgendeine Form der eigenen Website meistens, ja. Weil natürlich, wenn man eine eigene Website hat, bietet sich das an, dass man dort alle diese Dinge, was jetzt Impressum-Offenlegung betrifft, auch Datenschutzerklärung, diese Dinge quasi im Longtext auf jeden Fall alles hier quasi unterbringen kann, wo man vielleicht jetzt auf den einzelnen Plattformen manchmal nicht genügend Platz hat, ja. Ich habe das gesehen, dass das manche auch eben mit so Verlinkungen manchmal eben lösen. Muss man immer aufpassen, auch aus datenschutzrechtlicher Sicht, woher diese Anbieter nachher stammen, die diese quasi Linktrees und dergleichen anbieten. Aber grundsätzlich...
Ich glaube, da können wir gleich sagen, oder Linktree ist tatsächlich nicht DSGVO-konform.
Würde ich persönlich jetzt nicht empfehlen, grundsätzlich. Ja, aber gibt, soweit ich weiß, auch andere Lösungen hierfür. Und wie gesagt, normalerweise ist es am einfachsten, es einfach über die eigene Website zu lösen, wenn wirklich jemand keine eigene Website hat. Ich meine, bei Facebook zum Beispiel gibt es in diesem Infobereich viel mehr Platz, wo man diese ganzen Informationen auch unterbringen kann. Bei Instagram könnte man das zum Beispiel sonst allfällig mit einem Story-Highlight oder so vielleicht auch lösen.
Auch eine gute Idee.
Man muss es halt einfach, klar ersichtlich, gibt so eine quasi Zwei-Klick-Regel, ja. Also sollte wirklich mit maximal 2 Klicks grundsätzlich erreichbar sein, diese Information. Aber ich habe es, glaube ich, auch schon manchmal gesehen, dass das manche sonst allfällig über Story-Highlights lösen.
Guter Punkt. So, Musik. Mariah Carey, haben wir gerade gesagt, dürfen wir nicht nutzen. Gibt es eine pauschale Regelung, welche Art von Musik ich nutzen darf und was nicht?
Ja, also mit Mariah Carey war ein Beispiel. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, Mariah Carey zu nutzen. Aber eben, da muss man ganz klar differenzieren. Wenn das jetzt Stichwort Account deiner Mama ist, ja, rein private Nutzung. Deine Mama darf natürlich auch klassisch jetzt auf den Plattformen, wenn sie da jetzt auf Instagram unterwegs ist zum Beispiel und sagt, sie hat auf ihrem privaten Account hier Lust, vor Weihnachten Mariah Carey in ihrer Story zu verlinken oder zu nutzen, hätte deine Mama hier auf jeden Fall die Möglichkeit. Aber alles, was eben nicht rein privat ist, und wie gesagt, da fängt die Schwelle schon sehr ja weit unten an, alles, was quasi nicht rein privat ist, sagen wir es mal so, kommt man in die Kategorie kommerzielle Schiene, kommerzielle Nutzung. Und das ist sehr tricky, die ist laut den Nutzungsbedingungen der Plattformen, also zum Beispiel Meta oder TikTok zum Beispiel, die kommerzielle Nutzung ist ja nicht erlaubt entsprechend. Das heißt, es gibt hier eine Differenzierung nochmal. Es gibt hier oft eigene Music Libraries, die für Unternehmen hier nutzbar sind. Also eigene Meta Business Library, auf TikTok gibt es was Ähnliches, ja, oder Entsprechendes. Aber dann sind dort nicht die bekannten Chartlieder à la Mariah Carey und dergleichen, sondern eher so unbekanntere Untermalungsmusikstücke.
Aufzugmusik, finde ich manchmal.
Genau. Also diese Musikstücke sind halt ganz anders, ja, meistens geartet und es sind nicht eben diese klassischen Chart- und Tanzlieder und dergleichen, die jeder sozusagen hier im Ohr hat und kennt und diese klassischen Ohrwürmer. Deswegen, wenn ich jetzt ein Unternehmen bin oder Influencer bin und sage, ich möchte trotzdem aber Mariah Carey und diese Songs nutzen, dann muss ich mich separat um diese Lizenzierung kümmern. Und das ist gerade der wesentliche Punkt, weil hier gibt es natürlich schon Möglichkeiten, dass ich mir dann diese Lizenzen kaufe. Und da gibt es in Österreich die AKM, eine Einrichtung, wo man sich genau hier informieren kann und auch besprechen kann, was das dann im Einzelfall dann kostet.
Aber das heißt, da kaufe ich die Nutzung für dieses Lied,
für dieses
eine Reel wahrscheinlich.
Genau. Ich habe auch gehört, es gibt wirklich auch Möglichkeiten, da ganze Pakete teilweise auch zu erwerben. Dass es manchmal auch Agenturen machen, habe ich gehört. Müsste man sich genau im Einzelfall erkundigen. Aber wesentlich ist, es gibt ja Möglichkeiten, auch eben Lizenzen zu erwerben. Aber ich muss mich halt drum kümmern. Das Problem ist das, dass man technisch Ich habe selbst einen Unternehmensaccount. Technisch kann man viel mehr, als man eigentlich darf. Ja, ich könnte theoretisch bei meinen Reels, oder ich mache eigentlich keine Reels, ich könnte bei meinen Stories theoretisch überall jedes Lied auch Chartlied verwenden, auch für meinen Unternehmensaccount.
Du darfst halt nicht.
Aber ich dürfte nicht. Ich müsste sonst die Lizenz extra kaufen, wenn ich möchte.
Das ist nämlich ein Argument, das ich ganz oft höre. Das, naja, bei Instagram gibt mir die Möglichkeit. Und ich glaube, da muss man auch differenzieren. Nur weil die Instagram die Möglichkeit gibt, darfst du es trotzdem, ich weiß nicht, ob das österreichisches, europäisches Recht ist, aber darfst du es gesetzlich trotzdem nicht.
Richtig, man müsste hier wirklich die Nutzungsbedingungen genauer lesen. Es ist zwar bitter natürlich, wenn man sagt, man wird natürlich entsprechend motiviert, oft sogar hinterlege ein Lied, dann bekommst du bessere Reichweite und dergleichen. Es schlagt dir Instagram oft direkt vor.
Das ist ja oft die Krux, habe ich das Gefühl, dass diese Lieder performen und diese Lieder werden besser aus, oder die trenden dann, aber eigentlich darf ich sie nicht verwenden. Und wenn ich quasi ganz sauber nach Musikrechtsgesetz arbeite, habe ich halt fast nur, nicht ausschließlich, diese Aufzugmusik. Und das ist, glaube ich, als Creatorin oft ein Anreiz, manchmal ein Auge zuzudrücken. Ich finde auch gerade, was Remixes betrifft, ich glaube, das ist auch so eine Urban Legend, die sich so ein bisschen hält, sondern wenn das quasi geremixed ist und nicht quasi das Original von, bleiben wir jetzt bei Mariah Carey, sondern halt irgendwie irgendein DJ da was Eigenes draus gemacht hat, dann darf ich es verwenden. Aber darf ich ja auch nicht.
Nein, man muss sich vorstellen, also wie soll ich sagen, also es gibt ja einerseits diese Nutzungsbedingungen der Plattformen, die man sich hier vor Augen halten muss, ja, und in die man selber auch einwilligen muss, damit man eben den Account entsprechend betreiben und bespielen kann. Und das andere sind Verpflichtungen oder, sagen wir so, Reglementarien, zum Beispiel insbesondere je nach dem Urheberrechtsgesetz, ja. Und man muss sich vorstellen, bei Musikrechten ist das einfach ein komplexeres Thema, weil es hier unterschiedliche Personen gibt, die involviert sind, unterschiedliche Akteure.
Also und die Musikerinnen, die Labels wahrscheinlich, oft, das Management.
Also da gibt es oft mehrere Miturheber teilweise. Ja. Es gibt Personen, die den Songtext geschrieben haben, es gibt Leute, die Musik komponiert haben, es gibt den Artist, der das performt. Also es gibt verschiedene Akteure, die hier involviert sind, bis hin zu den Plattenlabels. Exakt, genau. Und deswegen, wie gesagt, ist es etwas jetzt komplexer vielleicht, als man auf den ersten Blick meinen würde. Und ich kann nur empfehlen, wenn man jetzt quasi jetzt nicht rein privat jetzt ein Stück nutzen möchte, wirklich strikt entweder zu schauen, ich halte mich an diese vorgegebene Library und nehme halt ein Lied, das entsprechend aus dieser vorgesehen ist. Aber Achtung, diese Libraries sind nicht immer dieselben. Also wenn ich jetzt sage, das eine Lied habe ich auf TikTok in der Library gefunden, das andere vielleicht auf Instagram. Also man muss hier schauen, es sind ja unterschiedliche Verträge, die hier wiederum mit den Labels und den Plattformen oft zugrunde liegen können. Das heißt, da muss ich natürlich schauen, also quasi welches Lied ist in dieser spezifischen Library dann verfügbar, in dieser Business Library. Und sonst wirklich würde ich einfach empfehlen, die Musikrechte für ein konkretes Stück, das ich verwenden möchte, einfach abzuklären und eine entsprechende Lizenz zu erwerben.
Und wenn ich die aber erwerbe und dann geht die zum Beispiel später in den Besitz von wem anderen über, weil es werden ja immer wieder auch so Rechte verkauft etc., dann gilt für mich trotzdem quasi zum Zeitpunkt des Kaufes, habe ich quasi diese Lizenz abgeschlossen, und ob in 10 Jahren der Musiker oder die Musikerin das verkauft, ist dann quasi für mich wurscht, oder?
Also ich habe einen ähnlichen Fall gehabt mit einer Bildrechtsverletzung vor kurzem zum Beispiel. Also gab es von so einer Stockdatenbank so konzernrechtliche Verflechtungen und, glaube ich, einzelne Unternehmen, die hier zusammengehört haben. Und ich hatte eine Mandantin, die zum Beispiel, ging es auch um ein Foto einer Prominenten, das sie für einen Blog verwenden wollte. Ja. Und sie konnte Gott sei Dank nachweisen, dass sie das eben mit entsprechender Lizenz für diese Online-Nutzung entsprechend gekauft hatte. Sie hatte den Beleg, ja. Sie wurde aber, muss man gleich dazu sagen, standardmäßig, also abgemahnt, ja. Also oft passiert es so, es wird oft sehr systematisch gemacht von manchen, wie soll ich sagen, Agenturen, Kanzleien, die auf diese Musik- oder Bildrechtsabmahnung spezialisiert sind, ja. Da kann es mal sein, dass man mal die Abmahnung bekommt und dass dann nur drinsteht, ja, falls man eine Lizenz erworben hätte, das bitte bekannt geben, und dann ist das natürlich entsprechend gegenstandslos oder muss man dann mal aufklären entsprechend. Ja.
Aber man schreckt sich zuerst. Wenn
man schreckt sich total zuerst, richtig. Man bekommt immer dieses Schreiben und irgendwo, also man
muss... Betrag steht da wahrscheinlich drin, ja, und denkt sich, shit.
Genau, und deswegen, wie gesagt, wenn man es dann aufklären kann und sagt, für dieses Foto habe ich damals die Lizenz gekauft, das heißt, es ist auch wichtig, das zu dokumentieren und zu speichern, ja, dass ich weiß, okay, ich habe einen eigenen Ordner, wo ich diese Lizenz entsprechend speichere und abgelegt habe, damit ich im Fall des Falles, wenn das mal irgendein Thema werden sollte und ich mich rechtfertigen muss, dass ich das dann entsprechend nachweisen kann. Aber wir konnten das dann entsprechend nachweisen. Das Einzige vielleicht, was ich noch als kleinen Tipp mitgebe, man muss, wenn man Lizenzen kauft, auch immer ganz genau aufpassen, ob man die im richtigen Umfang erworben hat. Es kann sein, gerade für die Online-Nutzung braucht man die normal weltweit unbeschränkt. Es ist ja oft Content, der wirklich dauerhaft im Internet bleiben soll. Ja.
Und quasi auch weltweit aufrufbar ist. Also nur weil du in Österreich sitzt, ist nicht richtig, Österreich der Markt.
Genau, man muss sich das alles anschauen, dass man sagt, man hat hier natürlich dann auch die passende Lizenz für den Zweck, den ich selber verfolge. Das ist ganz wichtig. Da gab es zum Beispiel damals eine Einschränkung bei der Lizenz, ob man sie jetzt nur für redaktionellen Content oder werblichen Content auch verwenden darf. Ja, oder eine Differenzierung. Da kann dann argumentiert werden, ja, aber wenn du ja Werbung mit diesem Blogbeitrag machst oder darunter gibt es dann einen Rabattcode oder irgendetwas, kann dann versucht werden zu argumentieren, das ist ja dann keine reine redaktionelle Nutzung, sondern werblich und das war von deiner Lizenzpflicht nicht erfasst. Das heißt, das sind wirklich oft vielleicht Kleinigkeiten auf den ersten Blick, aber das ist ganz wichtig. Früher gab es oft dann bei Unternehmen oft Lizenzen, die vielleicht für den Printbereich, für einen Folder oder für eine Kampagne erworben wurden und die sind in einer Datenbank gespeichert und man möchte das später, Jahre später dann für online nutzen. Heißt es eben gerade nicht, dass das dann abgedeckt ist. Ja? Deswegen immer aufpassen, für welchen Zweck habe ich die Lizenz konkret erworben und deckt das wirklich auch meinen Zweck ab, also die Nutzung, die ich wirklich selber benötige. Das ist ganz wichtig.
Also zusammengefasst, wenn ich nicht sicher bin, dass ich Lizenzen für etwas habe, sie erworben habe oder aus irgendeinem Grund weiß, dass ich sie habe, lieber nicht nutzen. Remixes gelten nicht. Es ist auch egal, wenn quasi die Freundin sagt, sie kennt den DJ und der hat gesagt, das passt, solange ich das nicht schriftlich habe, quasi alles nicht. Da werden wir jetzt ein paar Leute enttäuschen. Aber wie schaut es denn mit dem gesprochenen Wort aus? Es gibt ja gerade auf Social Media, auf TikTok beispielsweise, ganz oft so einzelne Sequenzen aus einem Film beispielsweise oder aus einer TV-Sendung, wo dann wirklich so Phrasen quasi nachgesagt werden. Dürfte ich sowas verwenden?
Ich meine, ich muss zu diesem Remix-Thema nochmal sagen, müsste man sich auch im Einzelfall anschauen, weil natürlich manchmal über die Nutzungsbedingungen der Plattformen gewisse Dinge, wenn man jetzt selbst einen Beitrag hochlädt, wo das manchmal ja dann quasi über die Plattform fast schon wieder, wo man fast einwilligen muss, dass andere User gewissen Content wiederverwenden dürften. Das heißt, das müsste man sich, möchte ich dann nochmal in Klammer setzen, müsste man sich auch nochmal näher anschauen, was dann konkret gemeint ist.
Aber wenn es ein DJ Mariah Carey Remix, ja, kann ich was davon ausgehen, dass ich es nicht verwenden darf.
Genau, weil man muss immer denken, es gibt verschiedene Personen, die auch Rechte daran haben werden in aller Regel, genau richtig. Und das Lied dahinter ist entsprechend erkennbar. Es ist auf jeden Fall ein Thema, wo man sich besser absichern sollte, weil man muss wissen, je länger ein Content grundsätzlich abrufbar ist, ja, und ich habe vielleicht nicht die entsprechende Lizenz dafür oder nicht diese Nutzungsberechtigung, die ich brauche, dann kann das umso teurer werden, weil wenn der Content über Jahre dann online bleibt, also ich hatte schon so Fälle, gab es mal eine Mandantin, die hatte auf ihrer Website im Archiv, ja, auf der Unterseite des Archivs ein Foto für irgendeine Veranstaltung verwendet und wurde diesbezüglich abgemahnt. Das hat praktisch so gut wie niemand mehr aufgerufen eigentlich. Ja.
Aber man hätte können.
Aber hätte können und diese Webcrawler, die Bild- oder manchmal Musikrechte, Agenturen, Kanzleien manchmal verwendet werden, man findet das ja dann trotzdem. Ja. Hier war das ein Beitrag, das wird dann umso teurer, lag schon Jahre zurück. Wenn das dann 10 Jahre zurückliegt und ich habe für dieses Bild aber nicht die entsprechende Lizenz erworben, ja,
zahle ich 10 Jahre nach.
Muss man überlegen, was wäre das angemessene Entgelt, wenn ich das die Lizenz ordentlich erworben hätte, was hätte mich das gekostet? Und dann ist der Zeitraum aber der Verfügbarkeit viel, viel länger und kann das dann natürlich entsprechend teuer werden. Und deswegen sollte man unbedingt immer an dem Zeitpunkt, in dem man den Content erstellt, gleich eben mitprüfen, schauen, habe ich alle Rechte, alle Nutzungsrechte, die ich selber brauche. Idealerweise natürlich bei manchen Dingen Content eben selbst erstellen, selbst die Fotos selbst entsprechend machen.
Selbst komponieren im besten Fall.
Ja, nein, aber das ist natürlich schwierig, ich verstehe schon. Aber ich sage mir so, man sollte sich einfach im Zeitpunkt der Erstellung des Contents gleich schon um diese Dinge kümmern, weil im Nachhinein kann das gerade alles, was urheberrechtliche Thematiken betrifft, sehr teuer werden. Und muss ich auch ehrlich sagen, da sind auch die Erfolgschancen sehr, sehr gering, ja, so einen Fall nochmal zu gewinnen, wenn man die entsprechende Lizenz nicht hatte. Also das ist quasi aussichtslos aus praktischer Sicht. Außer in dem einen Fall, den ich erwähnt habe, wenn man die entsprechende Lizenz eh erworben hat, man wird abgemahnt und ich muss ja halt dann raussuchen, um das zu erklären, ist was anderes. Geklärt, ja. Da war das nachher quasi argumentierbar, aber sonst, wie gesagt, kann das teuer werden.
Nochmal zurück zum gesprochenen Wort. Wenn ich jetzt zum Beispiel von einer Comedy-Sendung oder von Kim Kardashian quasi eine Quote nehmen will, darf ich das oder darf ich das nicht?
Es hängt davon ab, wenn es jetzt ein Zitat ist zum Beispiel, auf das ich mich dann selber redaktionell beziehen möchte und sage, Person XY hat das und das in dieser Show gesagt und das ist aber kritisch zu hinterfragen, weil zum Beispiel, ja, kann das vom Zitatrecht gedeckt sein. Aber man muss halt beachten, ich meine, ich hatte mir so einen Fall mit so einer Comedy-Quote, die in einem Reel verwendet wurde, in sehr lustigem Zusammenhang. Ja, wie soll ich sagen, ich habe da den Mandanten empfohlen, zur Sicherheit dem Comedian zu schreiben, dieses Reel zu schicken und zu sagen, wie passt das? Geht das für Sie in Ordnung? Wir haben diese Szene so toll gefunden oder diesen Ausschnitt so lustig. Dürfen wir das so, wie wir es hier machen wollten, verwenden? Natürlich sollte man das normalerweise nach Möglichkeit schon im Vorfeld machen und nicht im Nachhinein. Aber hier war es aus meiner Sicht zumindest wichtig, das überhaupt abzuklären. Und der, oder ich weiß jetzt nicht mehr, ob es er persönlich war, oder sein Management, die haben dann sofort zurückgeschrieben, danke, geht für uns in Ordnung, kein Problem.
Perfekt.
Und dann habe ich das wieder als Dokumentation für mich, habe ich es gespeichert und dann bin ich damit aus meiner Sicht dann safe bis für sowas.
Du hast jetzt schon ein paar Mal gesagt, quasi wegen gemahnt wird und diese Agenturen, wer mahnt mich eigentlich?
Ja, also das ist teilweise, wie soll ich sagen, interessanterweise muss man sagen, ja, also sind das sehr viele deutsche Agenturen oft, ja, oder deutsche Kanzleien. Die sind konkret darauf spezialisiert, Bildrechte und Musikrechte abzumahnen. Hab da wirklich schon einige ähnliche Abmahnschreiben von diesen selben einschlägigen Kanzleien erhalten.
Aber kriegen die den Auftrag von, keine Ahnung, Universal und Sony oder kriegen die einen Prozentsatz und machen das quasi aus eigenem Interesse, um Geld zu verdienen?
Na, die haben in dem einen Fall, das schreiben sie genau rein, wir haben, also die Personen XY sind Urheber dieses, der eine ist Texter und der andere ist Komponist und so weiter, dieses Musikstücks XY. Meine Mandanten haben hier die Rechte daran etc. Dann wird das entsprechend aufgeklärt. Und sie haben dieses Musikstück unerlaubt auf ihrem Kanal XY, aber dann wird dann dieser Kanal genau eingefügt. Das wird ganz genau auch von denen dokumentiert. Also steht dann dabei, am so und so vielten oder der Zeitraum oft, haben sie das auf ihrem Kanal, wird dann die URL eingefügt, des entsprechenden Instagram-Accounts, haben sie das entsprechend ungefragt und unberechtigt genutzt. Ja. Und das ist dann schon so dokumentiert, dass es, da kann man schwer dann sagen, ah, das habe ich ja nicht gemacht. Ja, die haben das alles schon
entsprechend. Die machen im Vorhinein schon ihre Arbeit.
Die haben im Voraus schon die Beweissicherung entsprechend gemacht und abgeschlossen. Die verrechnen sogar auch einen kleineren Pauschalbetrag sogar für diese Art Beweissicherung, die sie hier machen. In Summe geht es dann darum, ja, okay, entsprechendes Nutzungsentgelt, oft ergänzender Schadenersatz, dann die Anwaltskosten, die dazukommen und ich kann nur gleich vorweg schicken.
Für beide Seiten, ja, oder? Ja. Weil ich brauche dann dich im besten Fall und muss aber dann beide Parteien ja zahlen, oder?
Also ich kann nur sagen, also gerade jetzt die Anwaltskosten jetzt für die abmahnende Seite, auch in Österreich, wenn man das nach dem Rechtsanwaltstarif oder nach diesen allgemeinen Honorarkriterien bemisst, das ist ein sehr, sehr hoher Streitwert, der hier zugrunde gelegt werden kann. Also Streitwert von über 50.000 Euro. Jetzt nur für die Bemessung quasi dieses Schreibens dann im Weiteren, ja, oder für den Unterlassungsanspruch und dergleichen, aber es ist eine sehr hohe Bemessungsgrundlage. Das heißt, es wird alles gleich einmal, was die normalen Rechtsanwaltskosten betrifft, die dann zu bezahlen sind, in aller Regel oft sehr teuer, ja. Und dann muss man sich halt anschauen, ich schaue mir dann bei so einem Fall an, gibt es überhaupt eine sinnvolle Chance, quasi diesen Schadenersatz oder diese Gesamtforderung einfach nochmal herunter zu verhandeln, ja, kann man da sagen, es gibt für den Mandanten, zum Beispiel, wir hatten einen Fall, da war die Firma liquidiert oder in Liquidierung gerade, er hatte gar keinen entsprechenden Auftritt mehr. Da haben wir natürlich dann auch Argumente gefunden, dass dieser Kanal und auch das Lied gar nicht mehr jetzt weiter fortgesetzt genutzt wurde. Aber natürlich für diese Nutzung, die schon dokumentiert ist von der anderen Seite, wird man einen Betrag dann zahlen müssen, wenn man hier keine weitere Eskalation möchte. Und wie gesagt, kommt gleich mal einiges zusammen und
es zahlt sich nicht aus, das können wir, glaube ich, einfach festhalten,
Ich wollte gerade
oder?
Sagen, genau, es zahlt sich nicht aus und es kann wahnsinnig gefährlich sein, weil das muss ich mal vorstellen, das können dann Hausnummer 4.000 Euro Forderung sein, zum Beispiel, für einen einzigen Anspruch, für ein einziges Lied. Ja?
Vielleicht sogar einen, also das Spiel hat dann vielleicht 15 Sekunden.
Ja, und auch nur ein paar wenige Leute vielleicht gesehen, die Aufrufe sind relativ egal. Ja, das waren jeweils kleine Accounts, nicht jetzt große Influencer-Accounts. Ja, und trotzdem kann das sehr schnell teuer werden. Und wenn man sich dann überlegt, es wurden vielleicht noch andere Lieder für andere Beiträge verwendet. Ja, muss man den ganzen eigenen, oder ich würde es empfehlen, wenn jemand jetzt sagt, ah, das habe ich nicht gewusst und nicht bedacht, ich würde wirklich empfehlen, den eigenen Account zu durchforsten oder auch den eigenen Online-Auftritt generell. Ja, also auch, weiß nicht, kann es sein, dass das nicht nur auf Instagram, sondern auf anderen Kanälen, auf der Website, wie auch immer, überall ähnlich vielleicht zu unbedachten Musiknutzungen oder auch allfälligen Fotos oder dergleichen vielleicht kommt, ja, wo keine entsprechende Lizenz vorliegt. Ich würde empfehlen, das zu durchforsten und zu bereinigen, weil wenn das, wie gesagt, je länger es online bleibt und wenn das dann, wenn man ertappt wird sozusagen, wenn das dann aufgegriffen wird, ja, wird man am Ende des Tages das bezahlen müssen.
Also wir geben jetzt allen, die jetzt zuhören, mit, ihren eigenen Account zu durchforsten, Dinge zu archivieren.
Ich meine, eins muss ich noch sagen, die Archivierung ist ein Zwischenschritt. Ich weiß, dass es viele machen, um den Algorithmus nicht komplett zu ruinieren, aber muss wissen, urheberrechtlich, wenn es jetzt um die Verwertungsrechte geht, auch die Speicherung per se
Also löschen, nicht archivieren.
Ist eigentlich, wenn man nicht die entsprechenden Rechte dafür hat.
Okay,
auch diese,
wir löschen alles.
Theoretisch. Also ich muss es zumindest sagen.
Wir gehen lieber auf Nummer sicher. Bevor wir jetzt zum Ende kommen und du vielleicht noch einmal zusammenfasst, was wirklich wichtig ist zu beachten, im besten Fall schon vorher, aber auch so ein Erste-Hilfe-Plan, wenn es mal schiefgegangen ist. Kannst du uns was zur RTR sagen? Oder was ist die RTR? Vielleicht fangen wir so an.
Es gibt ein, ich habe es, glaube ich, heute schon kurz erwähnt, ein Gesetz über audiovisuelle Mediendienste. Das ist kurz gesagt das AMD-Gesetz. Die zuständige Behörde hier für diesen Bereich, quasi über den wir jetzt hier gesprochen haben, ist normalerweise die Com Austria. Der administrative Hilfsapparat, vereinfacht gesagt hier, für die Com Austria ist die RTR. Die hat auf ihrer Website sehr, sehr viele Informationsseiten, Hilfetools, Formulare und dergleichen, wo man sich sehr gut auch informieren kann über die eigenen Verpflichtungen, die einen hier treffen können. Aber eine Verpflichtung, die ganz wichtig ist, ich habe es ganz, glaube ich, ganz am Anfang kurz erwähnt, gibt es eine eigene Meldeverpflichtung für audiovisuelle Mediendienste nach diesem AMD-Gesetz. Muss man normalerweise, wenn man eben einen Kanal mit entsprechenden audiovisuellen Inhalten, das meint man jetzt mit Videos, ja, das heißt, sprich Reels oder TikToks oder YouTube-Videos entsprechend bespielen will und das auch nicht rein privat macht, sage ich jetzt mal, sondern auch im gewissen kommerziellen Kontext, wird es sehr schnell auch laut Argumentation hier der RTR, gibt es verschiedene Voraussetzungen, aber wird das auch in der Praxis sehr, sehr häufig dann angenommen werden. Gibt es ja eine Meldeverpflichtung, man sagt, man muss innerhalb von 2 Monaten ab Aufnahme der Tätigkeit, muss man hier seinen Dienst, also seinen Kanal meint man damit quasi, ja, auf dem diese Videos und dergleichen abrufbar sind, mit verschiedenen ergänzenden Infos hier melden. Und das übersehen viele, weil gerade im Influencer-Bereich ist es häufig so, dass der Account zuerst vielleicht anfänglich wirklich komplett privat genutzt wurde und dass es erst später dann in diese kommerzielle Vorstufe und überhaupt in diese kommerzielle Nutzung später erst ging. Und da ist oft sehr fraglich, wann habe ich jetzt wirklich diese Tätigkeit aufgenommen? Mandanten, die zum Beispiel vor kurzem einmal das Gewerbe dann entsprechend angemeldet haben, das könnte man sagen, ist vielleicht ein Argument, wenn man entsprechend auch das Gewerbe anmeldet für diese kommerzielle einschlägige Nutzung. Aber die Behörde ist da oft recht streng und wenn man sagt, man hat auch entsprechende Werbekooperationen, ja, auf sowas wird hier besonders dann geschaut. Oder man wirbt zum Beispiel auf der eigenen Website wiederum mit der eigenen Reichweite auf Social Media. Alle diese Dinge spielen ja oft zusammen und werden dann seitens der Behörde dann geprüft. Kann es sein, dass die Behörde davon ausgeht, dass man schon eventuell früher dieser Meldeverpflichtung eigentlich unterlegen wäre? Und wenn man das selber nicht aktiv meldet,
wird man gemeldet.
Quasi, ja, kann sein, dass die Behörde einen anschreibt und ein sogenanntes Rechtsverletzungsverfahren einleitet und sagt, ah, sie betreiben den Account so und so, haben da verschiedenste Kooperationen, nutzen den kommerziell, sind sozusagen so ein entsprechender meldepflichtiger Mediendienst nach dem AMD-Gesetz und sie haben aber bisher diese Meldung nicht vorgenommen. Und da muss man sich mehr rechtfertigen, muss man eine Stellungnahme abgeben. Da geht es meistens echt dann darum zu sagen, okay, wann ist das überhaupt gekippt, dieses Verhältnis? Vielleicht hat man vorher mehr Fotocontent gehabt und erst nachher später mehr Videocontent. Gerade wenn man auch Kooperationen eingeht mit Werbepartnern, sollte man hier besonders Acht geben und auf diese Meldung nicht vergessen, ja, auf diese fristgerechte Meldung, bitte.
Ich befürchte, da sind einige schon drüber, aber ich werde den Link trotzdem in die Shownotes packen, damit das alle zumindest nachholen können. Die RTR wird hoffentlich nicht viel zu tun haben, aber ich befürchte ein bisschen was zu tun haben, wenn jetzt alle das nachmelden.
Wird trotzdem eine Rechtsverletzung festgestellt werden, aber dann geht es darum, dass was ich, wenn ich meine Mandanten hier begleite, mache, ist, dass man dann entsprechend gut versucht zu argumentieren, dass zumindest das Verschulden sehr gering ist. Man sagt, okay, der Zeitpunkt, wann es entsprechend gekippt ist von der rein privaten Nutzung auf die kommerzielle, war erst entsprechend später. Wir haben das komplett privat angefangen und die ersten Kooperationen haben wir erst dann und dann gehabt. Also das hat sich erst entwickelt. Wie gesagt, man sollte die Meldung auf jeden Fall vornehmen und sich argumentativ dann gut wappnen und ja, in aller Regel, wie soll ich sagen?
Und sich zur Not bei dir melden.
Sich zur Not melden, wollte ich gerade sagen, genau. Die Behörde aus meiner Erfahrung hier nicht zu streng im Weiteren gewesen. Oder
den Ausschnitt schicken wir Ihnen jetzt mit, Eva, wenn Sie was sagen.
Bitte?
Den Ausschnitt schicken wir Ihnen jetzt mit, wenn Sie was sagen. Sagen wir, die Eva hat gesagt, ihr seid
nein,
human.
Nein, also sagen wir so in Relation, man muss überlegen, es gibt bei diesen, gibt immer so eine Art Strafrahmen, die genutzt werden können im Weiteren. Ja, und sagen wir so, soweit ich weiß, sind die hier bisher nicht mit aller Härte und Schärfe bisher ausgeschöpft worden. Aber natürlich, mittlerweile wird sich das immer mehr herumsprechen und sollte jeder, gerade Influencer, der beruflich in diesem Bereich tätig ist, bitte, sollte das unbedingt wissen, dass er diese Meldung vornehmen muss entsprechend. Also,
und das schleunigst nachholen.
Schleunigst nachholen, weil je länger man dazu schaut und es nicht macht,
ja, desto teurer wird's.
Eben.
Wir sind jetzt eh bei der letzten Frage oder bei deiner letzten Aussage. Magst du nochmal zusammenfassen, was du jeden und jeder mit auf den Weg geben müsstest, worauf sie in jedem Fall achten müssen? Ein paar Do's and Don'ts, damit wir quasi alle auf der sicheren Seite oder auf der sichersten Seite wie möglich sind.
Ja, also vielleicht zusammenfassend aus meiner Sicht, was mir wichtig ist, festzuhalten, man ist selbst für die eigenen Kanäle hier verantwortlich. Ja? Man ist selbst Medieninhaber im Sinne des Gesetzes, wenn man so einen öffentlich zugänglichen Account entsprechend bespielt und gerade eben in entsprechend größerer Dimension bespielt und auch kommerziell nutzen möchte oder nutzt dann umso mehr. Deswegen sollte unbedingt ein Impressum bzw. eine Offenlegung haben. Das ist quasi die Visitenkarte des Unternehmers, des Influencers, wie auch immer, des Medieninhabers nach außen. Man sagt, wer ist hier verantwortlich, wer ist zuständig mit entsprechenden weiterführenden Informationen und Kontaktdaten.
Also eins ist Impressumspflicht.
Impressum, Offenlegungspflicht auf jeden Fall, genau. Man muss sich natürlich auch für den eigenen Online-Auftritt um die datenschutzrechtlichen Vorgaben kümmern, ja. Stichwort Datenschutzerklärung. Auf dieses Thema bin ich jetzt nicht gesondert eingegangen, aber ich möchte es zumindest erwähnt haben. Werbekennzeichnungspflicht auf jeden Fall. Gibt es ja, wie gesagt, verschiedene Gesetze, auch was Impressum betrifft, die ja überall einschlägig sind. Das ist nicht nur im Mediengesetz zu finden, aber ich fasse es jetzt einfach mal so vereinfacht zusammen. Also auch Werbekennzeichnungspflicht, einfach, klar, deutlich, Transparenzgebot beachten, wissen, auch ein geldwerter Vorteil reicht schon entsprechend aus grundsätzlich, klar und eindeutig zu Beginn des Beitrags kennzeichnen, so dass es nicht missverständlich ist. Idealerweise auch, wie du auch schon angesprochen hast, in den Briefings mit den Werbekooperationspartnern entsprechend auch nochmal festhalten, ja, dass das wirklich alles abgesichert ist. Was wichtig ist, man muss natürlich wissen, ich bin verantwortlich über jeden Content, den ich auf meinem eigenen Kanal veröffentliche. Das heißt, wenn ich jetzt den Content nicht komplett, also meine ich jetzt Texte, Videos, Fotos, alle Inhalte, die ich quasi auf meinem Kanal veröffentliche. Das heißt, wenn ich jetzt nicht selbst Urheber bin, des entsprechenden Fotos zum Beispiel, ja, sondern eben Bilder anderer Urheber verwenden möchte, muss ich immer sicher gehen, dass ich die entsprechenden Nutzungsrechte an diesen Contents habe. Gleiches gilt natürlich auch für Musik, das haben wir schon ausführlich besprochen. Alles, was nicht rein private Nutzung ist, sondern ein kommerzieller Bereich hier, oder den kommerziellen Bereich hier betrifft, unbedingt darauf achten, entweder die wirklich konkret dafür vorgesehene Business Music Library verwenden und für alle sonstigen Lieder, die man darin nicht findet oder die man eben trotzdem verwenden möchte, Stichwort Chartlieder und dergleichen, unbedingt entsprechende Lizenzen erwerben. Ja, also wie gesagt, das betrifft jetzt mal die ganzen Nutzungsrechte am Content, die man selbst veröffentlicht. Man muss auch noch mitdenken, wenn andere jetzt Kommentare drunter schreiben, also wenn ich sage jetzt Kommentare Dritter, das sind vielleicht Texte, die ich nicht selber veröffentliche, sondern die posten einfach ihre Kommentare unter meine Postings, muss ich auch wissen, wenn da rechtswidrige Äußerungen enthalten sind, zum Beispiel andere Personen beleidigt werden, beschimpft werden, diskreditiert werden und dergleichen, und ich werde selbst dann darauf aufmerksam. Oder aufmerksam gemacht, ja, wenn mir jemand schreibt, Achtung, hier werden meine Rechte verletzt, die Person XY hat mich hier massivst beleidigt. Vor kurzem einen sehr, sehr drastischen Beitrag gesehen, dass oft Bots verwendet werden, die zu kinderpornografischen Seiten und dergleichen oft umleiten. Man muss hier wirklich aufpassen, wer sind auch die Personen, die hier posten, und sind hier möglicherweise illegale Inhalte, die über meine Accounts in diesen Kommentaren hier auch verbreitet werden. Das heißt, hier unbedingt das Monitoren dann entsprechend und wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, entsprechend löschen. Man wird es nicht schaffen, alle Kommentare immer wahrscheinlich in Echtzeit natürlich mitzulesen, ist auch nicht die rechtliche Verpflichtung direkt, aber es geht darum, wenn man darauf aufmerksam gemacht wird, muss man ganz, ganz schnell handeln, und im Zweifel kann ich nur empfehlen, diese Inhalte, wenn sie offensichtlich rechtswidrig sind, zu löschen. Ja, das betrifft diese Verantwortlichkeiten in Bezug auf den eigenen Account. Natürlich muss ich auch selbst, wenn ich mich auf anderen Accounts bewege und selbst Kommentare schreibe und mitposte und so, auch natürlich entsprechend umsichtige Wortwahl finden. Das ist klar.
Aber es lässt sich eigentlich zusammenfassend sagen, dass ich mit bestem Wissen und Gewissen handle. Ich versuche, dass alle Rechte bei mir liegen oder ich mir Rechte besorge, wenn ich sie nicht habe. Ich bin immer für alle Inhalte verantwortlich, die ich veröffentliche oder die auch auf meinem Profil veröffentlicht werden, auch durch Dritte möglicherweise. Und im Zweifelsfall melde ich mich bei dir, wenn irgendwas ganz in die Hose geht.
Kann man so sagen. Vielleicht ein Satz, der noch wichtig ist, vielleicht auch, der mir in der Praxis sehr häufig unterkommt, das betrifft das Thema Account-Sperren und Account-Sicherheit, möchte ich auch noch zum Abschluss mitgeben, dass man sich hier bestmöglich auch vorbereiten, die eigenen Accounts absichern sollte.
Zwei Faktoren authentifizieren.
Minimum, das ist das absolute Minimum. Hier gibt es auch im Business Manager Möglichkeiten, hier gewisse Vorkehrungen zu treffen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es passiert leider immer häufiger oder schon wirklich anhaltend, oft muss ich sagen, dass Accounts entsprechend gehackt werden, dass dann oft illegale Inhalte dann von den Hackern verbreitet werden, dass es dann zu Account-Sperren kommt, dass man sich rechtfertigen muss, dass man es ja gar nicht selbst gepostet hat. Das ist oft nicht so einfach, diese Accounts dann gleich wieder zurückzubekommen. Wurden auch manchmal schon von den Hackern Zweitfaktor-Identifizierungen geknackt. Also das ist wirklich eine Thematik, die sehr weitreichend ist. Ich möchte zumindest mitgeben, auch Achtung, sich mit diesem Thema auseinandersetzen. Und gerade jetzt als Unternehmen oder Agentur sollte ich auch immer wissen, wer hat Zugriff auf meine Accounts, welche Rollen habe ich vergeben und verteilt, sind die Personen noch in meinem Unternehmen oder nicht.
Ein kleiner
Tipp am Ende, genau, weil das wirklich sehr, sehr praxisrelevant ist.
Ich sehe, wir brauchen auf jeden Fall einen Teil 2, glaube ich, weil ich glaube, es gibt so viele Fragen und ich könnte mir vorstellen, dass auch noch viele kommen. Aber vielen Dank, Eva, dass du da warst. Das war ein super spannender Insight. Und ich hoffe, dass wir uns dann mal in einem Teil 2 vielleicht dann zu anderen Rechten und Nutzungsrechten und rechtlichen Thematiken hören. Danke, dass du da warst.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Danke.
Das war eine total spannende Folge mit der Eva. Ich glaube, da hätten wir auch noch weiter und länger drüber reden können und noch ein bisschen ins Detail gehen können bei ein paar Themen. Vielleicht gibt es ja irgendwann eine Folge 2. Wie immer auch hier meine Key Takeaways oder Key Learnings. Ich glaube, das größte Learning oder das, was sich alle CreatorInnen mitnehmen sollten, die das nicht ohnehin schon gemacht haben, ist, sich bei der RTR anzumelden. Das ist die Behörde, bei der audiovisuelle Inhalte gemeldet werden müssen, eigentlich innerhalb einer Frist von 2 Monaten. Und ich bin mir fast sicher, dass alle, die das noch nicht gemacht haben, schon länger als 2 Monate aktiv sind. Also bitte macht das unbedingt. Ich verlinke euch auch den Link in den Shownotes. Das Thema Musikrechte ist ein sehr, sehr heikles und ich verstehe, dass es schwierig ist, weil oft genau die Content-Pieces mit cooler Musik besser gepusht werden oder man Trends besser mitmachen kann. Fakt ist aber trotzdem, solange ihr die Rechte für einen Song nicht habt, dürft ihr den auch nicht nutzen, solange euer Account kommerziell genutzt wird. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, das kann auch kleine Accounts treffen. Die Eva hatte auch Beispiele mit von Accounts mit 2000 FollowerInnen. Also es ist nicht so, dass nur die riesigen Accounts mit 50.000, 60.000 FollowerInnen aufwärts abgestraft werden, sondern auch unter Anführungszeichen kleine Accounts. Und dann zu sagen, ich wusste nicht, dass ich das nicht nutzen darf, gilt leider nicht als Ausrede.